Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart. Ich bin in der Reiseredaktion tätig für Outdoor schon seit 2004. Viel in den Bergen unterwegs, in Deutschland und auch in den Alpen. Und genau deswegen freue ich mich, dass ich heute einen besonders interessanten Gast bei uns habe, nämlich den Christoph Erz. Der ist Hüttenwirt auf dem Prinz-Luitpold-Haus in den Allgäuer Alpen. Er ist schon seit 18 Jahren Hüttenwirt, war zuerst auf dem Staufner-Haus und jetzt eben auf dem Luitpold-Haus. Und wir wollen uns einfach mal drüber unterhalten, wie das so ist als Hüttenwirt, wie man sich das vorstellt und was man da eben so erlebt. Hallo Christoph, es freut mich sehr, dich begrüßen zu dürfen.
Hallo Kerstin.
Man stellt sich das ja so sehr romantisch vor als Hüttenwirt. Man steht mit der Sonne auf, macht den Gästen gemütlich Frühstück, wurschtelt vielleicht ein bisschen in der Küche und hat nette Gespräche mit den Wanderern und Bergsteigern, die so vorbeikommen. Und ab und zu macht man halt ein bisschen was am Haus und vielleicht geht man abends auch noch eine Runde auf seinen Lieblingsberg. Wie ist denn die Realität?
Ja, es gibt sicherlich ein paar Punkte, die so stimmen, aber grundsätzlich ist der Tag auf der Hütte schon sehr ausgefüllt. Also wir haben, in der Früh geht's los, dass es mit dem Frühstück einfach, oder? Frühstück vorbereiten und...
Wann fangt ihr da an?
Ab 6:30 gibt's Frühstück und dementsprechend halt mit Vorbereitungszeit, also so um 6 ungefähr.
Okay. Genau. Also man steht wirklich mit der Sonne auf im Hochsommer.
Das ist schon mal ein Tagesstart, genau. Mhm. Und es geht eigentlich schon relativ nahtlos durch den ganzen Tag. Natürlich gibt's auch mal Momente, wo es ein bisschen ruhiger ist, aber die muss man auch immer nutzen, um eben irgendwelche anderen Arbeiten zu tun, also entweder Vorbereitungsarbeiten oder mal Reparaturarbeiten oder gerade so auf der Hütte, das ist ja so ein autarkes System. Wir haben quasi die eigene Wasserversorgung, die eigene Stromversorgung, die eigene Abwasserentsorgung.
Und nach der guckst du auch immer noch nebenher sozusagen.
Sind alles Punkte, die auch irgendwo in Augenschein genommen werden müssen oder wo mal Probleme auftauchen oder gewartet werden müssen in irgendeiner Form.
Du bist auch dein eigener Handwerker auf der Hütte.
In ein Stück weit schon, ja. Natürlich kommen dann irgendwann immer die Punkte, wo man dann immer weiter weiß. Ja, aber klar. Jetzt mal so im ersten Moment muss man immer versuchen, sich selber zu helfen.
Okay.
Genau. Aber vor allem geht halt der Abend, der Tag schon auch lang, weil der Abend ist jetzt kein freier Abend, sage ich mal, sondern das ist eigentlich nur der intensivste Arbeitsfeld, weil wir halt abends natürlich die Gäste im Haus haben und die Hunger haben. Die wollen dann was essen, wollen was trinken, wollen einen gemütlichen Hüttenabend haben.
Wie viele können bei euch übernachten?
Wir sind gerade in der Umbauphase. Wir haben die Hütte übernommen mit knapp 280 Schlafplätzen. Also ein Riesending.
Und die wollen natürlich dann auch alle essen.
Genau. Also wir müssen sagen, wir landen jetzt dann nach dem Umbau bei 160 Plätzen, die wir momentan auch noch nicht ganz zur Verfügung haben, weil wir eben immer noch in der Umbauphase stecken. Aber es waren halt vorher, einmal, das war schon so eine klassische Alpenvereinshütte mit riesen Lagern, wo man die Leute richtig reinpfercht hat. Und jetzt haben wir da einfach ein bisschen mehr auf Privatsphäre geschaut und dass halt auch jeder ein bisschen mehr Platz hat und ein paar Lager, die man da so mal, ich weiß nicht, wann die entstanden sind, vor einigen Jahrzehnten vielleicht, wo der Boom am höchsten war und der Hüttenwirt recht pfiffig, da hat man wirklich jeden Winkel in der Hütte ausgenutzt, wo man teilweise auch gar nicht aufrecht stehen konnte. Die haben wir jetzt einfach stillgelegt.
Ja, ich glaube, die Leute sind auch mehr so, dass sie sagen, ein bisschen mehr Abstand und ein bisschen mehr Privatsphäre ist eigentlich ganz schön, oder?
Das ist auf jeden Fall das. Genau, das ist auf jeden Fall das Wunschdenken der Gäste und das, was aber als erstes dann, sage ich mal, wegreserviert wird, die kleineren Sachen beziehungsweise die Betten. Und das bin jetzt mal ein bisschen gespannt, wie das jetzt so mit der, was die Corona-Zeit dafür Auswirkungen hat, auch auf das, ja, das persönliche Empfinden von jedem Gast, ob der dann sagt, boah, das ist mir alles zu eng, ich brauche mehr Platz oder ob das ja auch wieder in Ordnung ist, dass halt dann einfach 15 oder 20 Leute in einem Raum liegen.
Ja, gut,
Das wird
man
sich
wird sehen,
zeigen.
ne? Bock haben die Leute, glaube ich, schon in die Berge zu gehen. Von daher, also, du wirst gute Erfahrungswerte sammeln können zu dem Thema, denke ich, über den
Das
Sommer,
glaube ich
weil
auch, ja,
es
genau.
rennt ja gerade jeder wieder raus und jeder mag wieder in die Natur.
Genau.
Was hast gesagt, du fängst um 6 Uhr morgens an mit Frühstück und abends, wann verlässt du die Küche oder das Haus oder gehst selber zu Bett dann?
Also, wir haben bis um 7:30 gibt es Essen für die Gäste. Dann müssen wir natürlich selber was essen. Dann zieht es dementsprechend in der Küche aus. Also müssen wir das alles wieder spülen, putzen, etc. Dann tun wir abends natürlich gleich fürs Frühstück vorbereiten, dass wir das in der Früh, also alles, was vorbereitet werden kann, in der Früh halt schon weg haben. Und ja, dann muss man einfach nochmal in den Keller schauen, was haben wir noch an Vorräte, muss man wieder was bestellen, etc. Und genau, Hüttenruhe ist bei uns um 22 Uhr. Also
Da liegst du aber noch nicht im Nest.
bis zu der Zeit bin ich auf jeden Fall nur gut beschäftigt. Und
Ja.
wenn dann die letzten Gäste zahlt haben, was halt auch nicht immer, es kann auch mal 21:45 werden, dann muss man halt auch noch Kasse machen und sonstige Sachen. Dann wird es meistens so, ja, 22:30, wo es dann wirklich vorbei ist, sage ich mal, mit der Action oder mit der Arbeit. Und
Ja.
dann kommt auch nur der Zeitpunkt, wo man sich dann mit dem Team nochmal hinsitzt und ein Getränk zu sich nimmt und einfach den Tag ein bisschen Revue passieren lässt und ja, ein bisschen Teampflege betreibt oder weil
Ja,
man das sehr
runterfahren musst
zum.
du ja selber auch, gell? Kannst ja nicht von 100% auf null und dann schläft man gleich, gell? Das
Genau.
funktioniert ja eh nicht. Bleibt dir dann überhaupt Zeit, ein bisschen wandern zu gehen und die Berge zu genießen?
Ja, also wandern tue ich ja auch immer versuchen, dass ich das mal hinkriege, aber das ist jetzt schon eher die Ausnahme. Also ich
Ja,
glaube,
das
das
klingt so.
bist du wahrscheinlich mehr in den Bergen wie ich. Aber ja, es gibt natürlich so einen Hausberg, wo man mal schneller hinkommt, wo man auch mal, wenn man jetzt 2 Stunden Luft hat, mal hinspringen kann. Und diese größeren Touren oder so, das muss man sich dann natürlich auch planen,
Ja.
dass man da halt dann auch die Freizeit hat. Aber im Endeffekt genießen kann man es ja auch, weil ich jeden Tag halt meinen Nachmittagskaffee auf der Terrasse trinken kann und in die Berge schauen.
Ja, ich
Ich
war selber
bin
schon
ja
mal im
mittendrin.
Prinz-Luitpold-Haus, das liegt ja auch wirklich wunderschön mit dem kleinen See noch davor und so. Also die Lage ist natürlich echt schön. Ich denke, klar, wenn du dir da eine Auszeit nimmst, da hast du einfach auch schon mal kurz durchschnaufen, einen kleinen Mini-Urlaub wahrscheinlich.
Genau.
Wie wird man denn eigentlich Wirt? Du bist ja seit 18 Jahren Wirt, aber wie kommt man dazu?
Ja, das fällt einem halt irgendwann ein.
Aus
Bei
heiterem
mir
Himmel, ich werde jetzt
war.
Hüttenwirt.
Genau. Nee, bei mir war das eigentlich ganz nett. Das war ein bisschen ein Anstoß von meinem Schwiegervater. Der wollte das früher selber mal machen und hat dann gemeint,
Aha.
ob das nicht was für uns wäre. So kam eigentlich dann der Stein ins Rollen oder so, haben wir uns dann da damit beschäftigt oder befasst und Gedanken gemacht. Und dann war das eigentlich lustigerweise damals so, dass das Prinz-Lübbert-Haus dann frei worden ist und wir uns da beworben haben. Da waren wir noch jung, da war ich noch 26 und ein Mitbewerber war in der Runde, dessen Vater die Hütte schon betrieben hat. Der hat natürlich dann da den Bonus gehabt. Und durch das sind wir da an zweiter Stelle quasi oder an erster Stelle ausgestiegen und haben dann das Glück gehabt, dass halt das Jahr drauf das Staufner Haus frei worden ist.
Das ist wo?
Was? Das ist am Hochgrat in Oberstaufen.
Nagelflugkette ist das, oder?
Genau, ja.
Ja.
Was natürlich für uns jetzt im Endeffekt ein Vorteil war, weil mit den Kindern das da einfach ein bisschen einfacher war. Da ist halt die Hochgratbahn nebendran. Da gibt es auch eine Fahrstraße hoch. Also das ist halt von der Infrastruktur her ein bisschen einfacher, gerade mit den kleinen Kindern gewesen. Und genau, und jetzt hat sich das halt dann ergeben, dass wir jetzt
Und
nochmal
was hast du
wechseln
da
konnten.
vorgemacht? Ich meine, warst du eh schon Koch? Weil du kochst ja ziemlich viel auch.
Genau, also ich bin eigentlich habe ich schon eine relativ gute Ausbildung für einen Hüttenwirt, wenn man sich da so diese Profile anschaut, die da gerne gesucht werden, kann ich da schon relativ viel abdecken. Also ich habe einmal einen gastronomischen Beruf erlernt, also ich bin gelernter Koch. Dann bin ich gelernter Zimmermann, also ich habe noch was Handwerkliches mit
im Boot. Das ist natürlich top.
Bin auch bei der Bergwacht, was auch immer da gern mit gesehen wird. Und bin verheiratet, weil das auch immer oft, sagen wir, es ist nicht unmöglich, eine Hütte allein zu betreiben, aber es hilft einem schon sehr. Es macht schon das sehr, sehr viel einfacher, wenn man halt zu zweit ist und da am gleichen Strang zieht. Und das war halt damals bei uns auch so, dass meine Frau, die ist Erzieherin, das ist auch eine tolle Gabe, sage ich mal, wenn man gut mit Leuten umgehen kann, also wenn man im Service da halt einfach sich leichter tut mit der Gästekommunikation, und das ist eben ihre große Stärke.
Also ihr teilt so ein bisschen auf, du Küche, Haus, Zimmerer arbeiten, sag ich mal.
Genau.
Und deine Frau ist eher die Gästekommunikation betreibt.
Genau. Und dann ist es halt so gewesen, dass bei ihr auch ein bisschen Krise war in dem Heim, wo sie gearbeitet hat. Und war dann auch das eben so die Überlegung, dass sie sich was anderes sucht. Und bei mir war der Wunsch der Selbstständigkeit. Und so hat sich das dann eben auch ergeben, dass wir dann da uns für die Hütte interessiert haben.
Das ist ja perfekt. Aber ihr macht es ja trotzdem nicht allein zu zweit, sondern habt ein Team. Wie viele seid ihr und wie findest du deine Leute? Hast du da eine Stammcrew oder jede Saison neu?
Ja, beides. Also wir starten meistens mit 4 Leuten, weil es im Juni noch relativ ruhig ist. Und im August ist halt einfach die Hochsaison. Da sind wir dann schon 10 Leute im Team. Gott sei Dank habe ich gerade eine ganz gute Stammcrew. Es ist natürlich, da hat man keine Garantie drauf, weil gerade jetzt hier auf dem Prinz-Lübbert-Haus bietet man halt einen Job für maximal 5 Monate. Und derjenige Mitarbeiter muss sich natürlich über den Winter auch in irgendeiner Form beschäftigen. Und da ist halt immer die Frage, was macht er dann? Kann der das so gut kombinieren, dass er dann das Jahr drauf wieder Zeit hat für die Hütte?
Ja.
Aber ich habe jetzt da ein paar Leute, wo da immer wieder kommen, Gott sei Dank. Das hilft einem natürlich auch sehr, weil wenn man nicht immer neu anlernen muss, macht das vieles einfacher.
Ja, und auch untereinander ist es natürlich einfacher, wenn sich so eine Gruppe nicht immer wieder neu zusammenraufen muss.
Ne? Genau, die kennen sich und verstehen sich. Eine habe ich, die hat schon jahrelang bei uns früher in Semesterferien, und jetzt hat sie das Glück, dass sie da im Sommer immer 2 Monate frei machen kann oder unbezahlten Urlaub, wo sie dann auf die Hütte geht. Also das sind natürlich schon, sage ich mal, Schätze, wenn man solche Leute im Boot hat. Und dann muss man aber trotzdem immer nochmal halt wieder suchen und schauen, wo es, also dass man halt das Team vollkriegt. Sag mal, auf der Hütte geht's nur relativ gut, Leute zu finden, weil es einfach was Interessantes ist und viele sich das so auch toll vorstellen oder das einfach mal machen wollen, sage ich mal. Die so, ja, das wollte ich schon immer mal, lesen wir ganz oft oder hören wir ganz oft. Und jetzt mache ich es wirklich mal und habe mich jetzt beworben. Ja, da gibt es viele, die einen halt sagen, ja, ich habe 2 Wochen Urlaub und würde da mal gern kommen, und die anderen 4, 6 Wochen, und wenige nur, die ganze Saison Zeit haben. Das ist ein bisschen schwierig, so sage ich mal. 2 Monate hilft mir nichts, 2 Wochen hilft mir nichts, aber längere Zeit ist es dann schon auch gut, vor allem, weil wir halt im August einfach viel Leute haben, wo wir brauchen, und wenn da dann jemand halt nur zusätzlich im August zum Beispiel arbeiten kann, hilft es uns auch.
Jetzt bist du ja nicht allein mit deiner Frau auf der Hütte, obwohl der gut zusammen funktioniert, sondern du hast ja auch noch ein Team um dich. Wie viele Leute schaffen denn so bei dir auf der Hütte über die Saison, und wie findest du die, und ist das eine Art Stammcrew? Was machen die denn? Also ist das dann Mithilfe in der Küche, Service? Wenn einer ein bisschen handwerklich begabt ist, langt er da auch mal hin, oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Eigentlich ist das schon eher also handwerklich weniger. Das ist schon in der, entweder in der Küche oder im Service oder also sagen wir mal im Haus allgemein.
Ja.
Aber jetzt nicht handwerklich, sondern schon gastronomisch.
Gastronomie.
Quasi. Genau. Man muss, wir machen im Team da immer alles zusammen, sage ich mal. Wir haben da nicht eigene Putzkolonne, sondern die, die im Service sind, die müssen auch vormittags putzen
okay.
und abends im Service sein. Also das oder Betten machen, das teilt man sich auch ein bisschen auf. Da macht man mal einen Tag saugt man, einen Tag putzt man, einen Tag macht man Betten und dann einmal macht man Theke und einmal macht man Service. Dann wird es auch nicht so langweilig, dann ist es einfach immer ein bisschen Abwechslung.
Ja, vor allem kannst du dich dann überall einsetzen, ohne dass du einen Spezialisten hast. Und wenn der wegfällt, dann ist halt blöd. Gell? Das macht es
Genau,
natürlich
ja.
auch einfacher. Gibt es denn so eine Art Stammtisch mit anderen Wirten von benachbarten Hütten? Oder habt ihr eine andere Art von Austausch? Oder ist das so ein bisschen Einzelkämpfer-Job?
Also ein Stammtisch jetzt in dem Sinn haben wir nicht, wo wir uns jetzt wirklich regelmäßig treffen. Aber wir kennen uns untereinander gut und wir haben schon meistens so einen Austausch im Jahr, sage ich mal. Also meistens vor der Saison sitzt man sich mal zusammen und sonst trifft man sich ja unterm Jahr einfach mal, weil ja die auch die meisten in der Gegend wohnen oder
Ja.
ja, wo man sich einfach mal zufällig über den Weg läuft oder man trifft dann mal jetzt nicht alle, aber halt einzelne und sagt, komm mal vorbei oder spielt mal Karten oder wie auch immer.
Ja, weil ich denke, das hilft ja auch, wenn man da ein bisschen Erfahrungswerte austauscht. Oder vielleicht auch Personal, wenn man sagt, boah, ich habe jetzt eigentlich einen zu viel, der taugt aber gut, den kannst du vielleicht für deine Hütte brauchen. Ne? Das ist halt vielleicht auch nicht
Ja,
doof.
genau.
Ja.
Ja, oder man telefoniert einfach mal,
Ja.
wenn man sagt, hey, wenn wir was wissen oder wie macht ihr das oder so, das ist schon.
Also
Also das ist ein sehr offenes
ein
Miteinander.
gutes Miteinander, so hört sich's
Ja,
an.
genau.
Beim Luitpoldhaus ist es eine Besonderheit. Du hast alles auf Bio umgestellt oder das meiste, was ganz gut ging. Wo liegen denn da die Schwierigkeiten und gibt es da auch Grenzen, wo du sagst, boah, das können wir jetzt in Bio wirklich gar nicht leisten oder will ich auch nicht?
Ja, das Bio-Thema ist schon eine, sage ich mal, aufwendigere Geschichte, weil auf der Hütte halt auch immer Logistik noch mit ein großes Thema ist. Wie kommt das Zeug hierher?
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du überhaupt dich bevorratest. Aber das kannst du dann gleich am besten mit beantworten.
Ja, genau. Also ich habe mir dazu entschieden, Bio-Lebensmittel zu verwenden und die Küche ausschließlich Bio also mit Bio-Lebensmitteln zu versorgen. Das war anfangs, also das ist schon ein Prozess, ja. Man muss erstmal schauen, was darf man, wie sind da die gesetzlichen Vorgaben, wie sind die Richtlinien, wie könnte man es machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch theoretisch auch nur ein einzelnes Gericht machen oder nur eine einzelne Zutat in Bio und alles andere nicht, aber man braucht auf jeden Fall eine Zertifizierung.
Oh.
Das muss also alles sauber sein. Das Wort Bio und das Wort Öko ist ein geschützter Begriff und wer den verwendet, der muss zertifiziert sein. Was in meinen Augen auch einfach richtig ist, weil sonst würde ich das schnell wieder überhand nehmen. Jeder sagt, naja, das ist Bio
Ja,
und
klar.
kauft einmal 10 Bio-Eier und verkauft dann 500, so
Ja,
ungefähr.
ja.
Also das muss dann eben einfach alles nachvollziehbar sein. Jetzt war das am Anfang mal, haben wir so ein Umstellungsjahr, weil ich halt auch ein paar Sachen auf der Hütte gehabt habe, wie jetzt so Konserven oder so, wo man halt auch mal einlagert und das ihr jetzt nicht wegschmeißen wollt. Dann haben wir jetzt quasi im ersten Jahr das noch nicht alles Bio gehabt, sondern da waren dann nur zwei, drei Gerichte konventionell. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt haben wir dann alles Bio, zumindest was Lebensmittel angeht. Und bei den Getränken sind wir auch ein gutes Stück, aber da gibt es auch noch ein paar Sachen, die jetzt nicht Bio sind.
Kommt dann einer auf die
Genau.
Hütte hoch und zertifiziert es, schaut sich an, wie sieht die Vorratshaltung aus und sagt, ah ja, hier, da stehen aber noch drei Tomatendosen, die sind nicht bio, also kriegst du dieses Siegel nicht oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es muss einfach sehr klar sein, was du Bio machst und was nicht. Also sowohl für den Gast als auch wie für den Kontrolleur. Wenn du jetzt sagst, ich mache, also ich habe mir jetzt halt nach Lebensmittel Gruppe entschieden, oder? Und habe gesagt, okay, alles, was ich jetzt neu kaufe, ist Bio.
Ja.
Und was ich halt noch habe, ist dann nicht Bio, aber es ist quasi so, du müsstest das alles trennen. Also du müsstest dann ein separates Lager haben. Oder es muss sehr deutlich erkennbar sein, wo sind die Bio-Lebensmittel und wo sind die Nicht-Bio-Lebensmittel. Und das ist halt dann schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel normale Milch hat und Biomilch.
Ja.
Ja, dann ist natürlich halt, da muss klar sein, okay, das ist die Biomilch und die wird für das verwendet und das ist die andere. Aber das wollte ich von vornherein ausschließen. Ich habe einfach Biomilch gekauft und habe dann, wenn es jetzt halt in einem Produkt war, wo ich jetzt vielleicht nicht als Bio ausgelobt habe, dann war da trotzdem Biomilch drin,
Ja.
obwohl das jetzt halt dann nicht für den Gast ersichtlich ist. Also man darf schon, das ist ja halt quasi dann ein
So rum darf man
Bonus,
ja
sage
eh.
ich mal, ja, so rum darf man, genau.
Ja, ich glaube, sonst wirst du in der Küche auch
Aber
wahnsinnig. Also wenn du mit zwei Lagern arbeiten musst, genau überlegen, aus welchem Lager nehme ich was für welches Gericht. Und dann hast du noch
genau,
irgendwelche
das.
Stoßzeiten, gerade im August. Das schaffst du ja gar nicht, da einen Teil konventionell und einen Teil Bio zu machen. Oder was heißt, schafft man nicht, aber das wäre ein Aufwand ohne Ende, ne?
Ja, genau,
Ja.
das
Und
muss ja
wie
nicht
kommt
sein.
das Zeug dann überhaupt hoch zu dir?
Ja, wir haben eine Materialseilbahn. Mit dem kommt es im Prinzip dann von unten nach oben. Aber spannender ist eher, wie kommt es dahin?
Okay.
Und da ist halt, also was heißt spannend? Es ist halt einfach eine Strecke, wo man da durchs Tal fahren muss, um zur Materialseilbahn zu kommen. Und klar, das muss natürlich halt irgendwo lohnenswert sein, sage ich mal. Dass der Lieferant kann ja nicht da irgendwie wegen ein bisschen was da so lang hinfahren und das dann
Ja,
einladen,
klar.
sondern das muss sich halt irgendwie rentieren. Und dann ist aber halt auch so, dass ich jetzt schon gesagt habe, ich will halt nicht alle möglichen, also so typische Allgäuer Sachen wie jetzt Fleisch oder Käse von irgendwo her haben, sondern
Ja.
ich möchte es schon trotzdem halt auch aus der Region haben
Ja.
und sollte halt bio und regional sein. Das ist natürlich halt eigentlich die
Naja,
Deluxe-Variante,
und das vom Berg zu
aber
organisieren ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer, als wenn ich im Tal bin und mit dem Auto irgendwo hinfahre oder da eh meine Leute kenne.
genau. Und dann ist aber halt oft so, dass das halt der Bauer, der Bio-Käse hat oder herstellt, der dir den dann vielleicht auch gern verkauft, aber der keine Logistik hat.
Ja.
Der sagt, du kannst sehr gern von mir Käse haben, musst ihn bei mir halt abholen und dann wird es halt schwierig.
Aber
Ja?
hast du
Weil
dann
dann
jemanden im
gibt's.
Tal, wo du sagst, pass auf, dreh mal eine Runde, weiß was ich, zum Metzger A, zum Bauern B, zum Getränkehändler C, mach mal so viel, dass es eine Materialseilbahn voll reicht oder zwei, bring das hin und dann machen wir das am Mittwochnachmittag um zwei.
Genau, also
Ja.
da habe ich Gott sei Dank die Unterstützung aus der Familie. Also das macht mein Schwiegervater,
Ah, super. Ja,
der
dann.
ist Rentner, der hat also kann sich da dafür Zeit nehmen und der fährt mir dann eben gewisse Leute an und
Okay.
oder manchmal kriegen wir es auch hin, dass das zu uns heimgebracht wird und dann sammelt er das quasi und bringt es dann mit. Oder manche Sachen bringt auch meine Frau mit, wenn sie raufkommt. Also das funktioniert, aber man muss da immer mitdenken oder überlegen, wer kommt als nächstes, wer könnte und
Ja,
wo
klingt nach
ist die
viel
Bahn.
Planung.
Ja, das muss man da schon immer im Hinterkopf haben.
Habt ihr denn eigene Tiere am Haus, ein paar Hühner oder sowas? Oder im Tal einen Hof, mit dem ihr zusammenschafft, weil der eh in Familienhand ist?
Nee, einen familieneigenen Hof haben wir keinen mehr. Mein Vater hat mal eine Landwirtschaft gehabt, aber der ist auch mittlerweile Rentner und hat das nicht mehr.
Ja.
Wir selber, wir haben ein paar Hühner und wir haben im Sommer immer zwei Schweine, aber das ist alles so Privatbereich. Also auch die Hühner, die sind im Winter auch mit uns unten im Tal, die nehmen wir dann eben mit rauf. Aber das ist jetzt nichts, was für die Gastronomie oder für die Hüttenküche relevant ist.
Und die Schweine sind unten im Tal, die habt ihr nicht oben.
Doch, die haben wir
Habt ihr
oben
auch
im
oben?
Sommer.
Ah ja.
Genau.
Okay. Ja, das ist auch interessant. Aber das ist also euer Privatzoo sozusagen.
Genau, ja.
Apropos, weil du gesagt hast, im Winter dürfen die Hühner dann auch wieder mit runter. Was machst du denn im Winter so? Das hat die Hütte sozusagen zu. Winterraum ist offen, glaube ich. Habt ihr einen da?
Genau, ja. Ja, zum einen bin ich bei der Skiwacht, weil also als Bergwachtler kann man im Winter quasi dann hauptamtlich als Skiwachtler tätig sein. Und ansonsten bin ich da eher auf dem Baugewerbe tätig. Und ja, da muss es auch nicht ganz so streng sein. Wir haben ja im Sommer viele Stunden. Ja, mal ein bisschen was vom Stundenkonto nehmen.
Ja, klar. Wollte gerade sagen, viele nutzen es ja wahrscheinlich wirklich auch, also Hüttenwirtskollegen nutzen es ja wahrscheinlich wirklich auch als Ruhephase oder manche fahren ja dann auch erstmal selber in Urlaub.
Ja, genau, das ist natürlich halt bei uns hier das Thema, dass wir schulpflichtige Kinder haben und dann kannst du natürlich auch nur wegfahren, wenn Ferien sind. Und das ist dann halt im Herbst nur die Allerheiligen Woche. Und ja, Weihnachten ist man eh daheim, die Ferien, Osterferien, die nutzen wir auch nochmal und den Pfingstferien sind wir schon wieder herum in den Sommerferien. Also von dem her, da gehen wir schon in Urlaub, natürlich, aber da. Es wird sich vielleicht mal ändern, wenn die Kinder nicht mehr mitwollen, dann ist man da wieder ein bisschen flexibler.
Apropos Familie, wie funktioniert das eh, das Familienleben? Du hast ja schon gesagt, deine Frau ist teils im Tal unten, teils oben und die Kinder, drei Stück hast oder habt ihr? Ja?
Genau.
Wie macht ihr das? Wie organisiert ihr euch da?
Ja, funktioniert eigentlich ganz gut, aber auch nur deshalb, weil wir da gute Unterstützung haben von Oma und Opa. Also wir handhaben es eigentlich so, dass die Kinder am Wochenende mit uns auf der Hütte sind und meine Frau steigt dann immer am Sonntagabend mit denen ab, fährt mit ihnen heim, dass die dann in die Schule gehen können. Und dann ist meine Frau eben 2 Tage in der Woche unten, wo die dann einfach so diese Talsachen erledigt und eben auch ein bisschen das nach der Familie halt oder nach den Kindern schaut. Und am Mittwoch kommt sie dann wieder hoch. Und die Kinder bleiben so lange bei Oma und Opa. Wir haben den Vorteil, dass wir im selben Haus wohnen und das relativ unproblematisch dann läuft. Und dann sind sie eben in der Schule und nachmittags halt bei Oma und Opa. Und bis Freitagmittag, da bringt sie der Opa dann wieder zur Materialseilbahn hinter und dann laufen sie rauf.
Wollte gerade
Und
sagen,
dann
das ist
sind sie
alles
bis
zu
zur
Fuß,
Schule
ne?
wieder da.
Wenn deine
Genau,
Frau ins
ja.
Tal geht und die Kinder und auch hoch runter, das müsst ihr alles zu Fuß zurücklegen.
Genau, ja.
Oh gut, da hat man auch sein Sportprogramm dann schon mal dadurch weg. Die Kinder sind
Genau.
ausgelastet, wenn sie oben sind, weil sie einfach schon ein paar Meter gegangen sind. Wie weit ist das denn? Der kürzeste Weg, den die
Ja,
nutzen
wir haben
vielleicht?
natürlich den Vorteil, dass wir halt eben bis zur Materialseilbahn fahren dürfen.
Ja.
Und von da so ungefähr eine Stunde.
Ah, okay.
Eine Stunde bis eineinhalb,
Ja.
je nachdem. Also Stunde muss man schon ziemlich stramm laufen, aber
Ja, es sind ja auch ein paar
eineinhalb
Höhenmeter.
schaffen wir es gut. Genau, ja.
Das ist ja nicht nur in der Ebene, ne?
Ja.
Kannst du das so sagen? Was sind denn deine liebsten Gäste oder besonders schwierige Gäste? Kannst du da irgendwas einschätzen?
Ach mei, was sind die liebsten Gäste? Die liebsten Gäste sind natürlich die einem persönlich liegen. Ja,
Gut.
das ist wie immer so.
Ja, wo kann man sagen, Familien sind
Nein.
besonders handsam oder lieber kleinere Gruppen oder ja, ich denke so an Junggesellenabschiede werden es wahrscheinlich kaum zu dir hochschaffen, weil das wären bestimmt ein bisschen schwierigere Gäste.
Also, ich sag mal, uns sind eigentlich alle Gäste lieb. Es passiert immer wieder mal was, was halt unangenehm ist, aber das, ja, hat man nicht in der Hand und das ist jetzt auch nicht unbedingt einer Gästegruppe zuzuweisen. Junggesellenabschied, weil du es ansprichst, oder auch so Vereinsausflüge hatten wir im Staufner Haus viel. In der Zeit, weil das natürlich auch einfacher zu erreichen war. Da sind wir aber dann auch in der Zeit schon draufgekommen, dass wir dann gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Also das haben wir dann zum Schluss hin nicht mehr gemacht, weil halt sehr häufig die Toiletten dann am Morgen
Mehr Pflege gebraucht haben als sonst.
gefüllt waren mit nicht normalen.
Ah.
Und ja, also, oder auch in den Betten halt, das, die, ja, hat man sich, haben sie sich halt dann, man trinkt da viel, oder dann übergibt man sich und dann hast du da das Zeug im Bett und viele sind dann auch einfach nicht ehrlich und können das nicht sagen oder wollen das nicht sagen, dann hast du da immer so unangenehme Überraschungen und das, ja, klar hat man da mit denen ja auch immer einen guten Umsatz, weil sie halt viel trinken, aber da irgendwann muss man sich dann entscheiden, was man lieber will. Und das hat sich jetzt aber da oben ein bisschen relativiert, weil, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die kommen da eigentlich kaum hoch, weil das dann doch zu anstrengend ist oder zu weit weg. Aber ansonsten, was ich zunehmend schwieriger finde, sind Hunde, weil die oftmals nicht gut erzogen sind, die dann nicht folgen oder einfach, ja, Weg legen. Ich hab da mal so eine Erfahrung gemacht. Wir müssen halt regelmäßig in den Gastraum rein als Service-Mitarbeiter.
Ja, klar.
Logischerweise läuft man
Ja,
permanent hin
ja.
und her und der Hund lag einfach in der Türe.
Oh.
Man musste dann da drüber steigen. Ich habe dem Hundebesitzer gesagt, ob er nicht den Hund zur Seite nehmen kann. Und dann hat er gemeint, ja, ich habe es ihm auch schon
Ja,
gesagt.
super.
Wenn dann ist halt, ja, mit Erziehung ist immer das so ein bisschen, wenn dann halt, wenn man nur redet und es nicht mit Nachdruck halt
Ja, klar.
verlangt, passiert halt
Ja,
nichts.
kommen denn mehr
Das
Leute
ist
mit
es.
Hund momentan hoch? Ist
Ja,
das
wir
ein
haben es so,
Trend?
dass man mit Hunden nicht übernachten kann bei
Ja.
uns, weil das halt einfach schwierig ist mit den Lagern und das halt auch oft dann das Thema ist, dass die Hunde mit im Bett schlafen und so weiter und das halt schwierig funktioniert. Tagsüber kommen schon auch Hunde, aber das hält sich schon in Grenzen. Also das, aber das ist so ein bisschen ein
Naja,
Beobachter halt
gut, wenn da
so.
der große
Das
Hund
ist kein
genau.
großer Störfaktor. Es
Ja.
gibt auch so viele positive Beispiele. Ja, manchmal gehen Leute
Ja.
mit Hund wieder weg und du dachtest und denkst, hey, war da ein Hund da? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber wenn sie halt einfach so dominant sind oder wenn die dann vom Teller schlecken oder
Ja,
sowas,
gut.
da fällt bei mir dann
Das geht gar
das
nicht.
Verständnis, da bin ich irgendwie.
Nee. Also das ist ja wirklich eine Erziehungssache auch, wie man da mit seinem Hund umgeht. Na, und da. Ja, gut. Das ja, sind Menschen, das ist einfach manchmal so. Gibt es denn eine Lieblingstour bei dir ums Luitpoldhaus? Du hast ja schon gesagt, Hausberg, der ist schön nah, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, wenn ich wirklich mal einen halben Tag oder so Zeit habe, mich frei machen kann, dann gehe ich da und dahin?
Ja, also der Hochvogel ist natürlich der prominente Gipfel bei
Das ist
uns.
klar, ja.
Und da muss man schon immer wieder mal hin.
Aha.
Das mache ich aber nur dann, wenn jetzt auch nicht viele Leute unterwegs sind, weil sonst ist da halt einfach auch viel los. Eine ganz tolle Tour eigentlich ist die Fuchskar-Überschreitung, aber das ist halt schon technisch sehr anspruchsvoll.
Okay.
Das ist schon, geht schon eher Richtung Klettern. Und ja, ansonsten ist halt der Wiedemar eigentlich jetzt so die schnellste Geschichte, wobei der auch recht anspruchsvoll ist, aber der ist halt sehr nah und hat man einen tollen Blick auf die Hütte.
Also das ist deiner
Das ist schön.
sozusagen.
Genau, also das macht man so
Der Schnelle.
am schnellsten und am häufigsten,
Ja
genau.
gut, wenn man dann auch
Ja.
schön auf seine Hütte runter gucken kann, das ist natürlich auch was Feines. Hast du denn vor, die nächsten Jahre auf dem Luitpoldhaus zu bleiben oder gibt es irgendeine Traumhütte, wo du sagst, boah, auf die würde ich immer gern mal gehen und warum würdest du dann vielleicht dahin gehen wollen?
Nee, die Traumhütte ist eigentlich das Benz-Luitpoldhaus. Darum haben wir jetzt hierher gewechselt. Also wir waren ja im Staufner Haus auch sehr zufrieden und haben jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass wir da jetzt unbedingt weg wollen. Aber mit der Zeit hat sich dann halt schon ein bisschen so die Routine eingeschlichen und es war dann alles so gewohnt. Und da haben wir gesagt, komm, jetzt sind wir eigentlich nur, sage ich mal, mittendrin. Es lohnt sich das auch nochmal, was Neues
Ja.
anzupacken. Und da war jetzt dann eben die Chance da, dass das Lippert-Haus nochmal frei worden ist. Das passiert ja auch nicht immer. Man kann sich das ja jetzt nicht frei aussuchen. Und da haben wir jetzt eben das Glück gehabt, dass wir hierher haben gehen können, ist für uns, ja, also möchte ich schon sagen, eine Traumhütte. Wir fühlen uns hier sehr wohl und jetzt, wie gesagt, durch die Umbauarbeiten hat man jetzt hier auch noch sehr viel verschönert oder verbessert und von dem her passt es gut und hat halt auch einfach für uns den Vorteil, dass wir dann da auch eine schöne hüttenfreie Zeit dann auch über den Winter haben. Also man hat halt natürlich einen strengen und sehr intensiven Sommer, aber dafür halt auch dann ein bisschen einen freieren Winter und eine hüttenfreie Zeit. Und das war halt im Staufenhaus, weil das eine ganze Jahreshütte war, schon ein anderes Thema. Ja. Wenn du halt, klar hast du da auch so zwischendrin Phasen, wo du zu hast, aber du bist dann da schon relativ schnell gedanklich wieder bei der nächsten Saison. Mhm. Du musst die dann wieder planen und so weiter. Und, ja.
Ja, aber ihr habt ja auch eine gute Logistik im Tal, gell, mit den Großeltern. Das passt ja eigentlich alles ganz gut, so wie sich's anhört.
Genau.
Ja, ja. Ja, da umso schöner, dann wissen unsere HörerInnen auch, dass sie dich die nächste Zeit da noch antreffen können auf dem Luitpoldhaus. Dich vielleicht persönlich nicht so sehr, weil du eher in der Küche unterwegs bist, aber auf deine Frau werden sie vielleicht einmal stoßen. Aber ja, man weiß jetzt ja auch, wer da in der Küche steht, dass da mit Herzblut und Liebe gekocht wird. Dass es deine Traumhütte ist oder eure Traumhütte, das denke ich, das wird man auch spüren als Gast. Ja. Und ich schreibe natürlich in die Shownotes zum Podcast noch die Internetadresse vom Luitpoldhaus rein, damit man dich auch findet und sich da ein bisschen informieren kann.
Gerne.
Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist auf die Hütte, du wartest gerade sogar noch auf einen Helikopter, der zum Glück nicht in unsere Aufnahme reingeschrappt ist.
Geflattert ist, ja, es ist momentan ein bisschen neblig. Vielleicht
vielleicht verzögert sich's noch.
Keine Chance, dass er durchkommt.
Ja. Ja, aber umso schöner, dass du überhaupt in deinem doch ein bisschen anstrengenden und vor allem langen Hüttentag Zeit gefunden hast für das Gespräch. Vielen Dank.
Danke auch.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und ganz klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.